Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kultur Offenbarung 23. Und Dirk, wie ist deine Bewertung zur heutigen Folge?
Ja, das stellen wir mal vorweg. Ich habe mich ja das letzte Mal über die letzte Folge nicht allzu positiv geäußert. Diese hier finde ich, bis auf eine ganz kleine Ausnahme, finde ich die eigentlich bedeutend besser. Also ich gebe der Folge eine gute 4.
Ich gebe der Folge eine ganz gut gemeinte 3. Begründung folgen am Ende der Folge und wir machen jetzt erstmal das Intro. Ja, und nun der Vollständigkeit, also erstmal hallo Dirk, wir treffen uns wieder zur Folge 9.
Wir treffen uns zur Folge 9. Gier heißt sie. Hallo Markus. Ich freue mich wie üblich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Dirk Fenske. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Markus Gruslinski.
Vielen Dank.
Produktionsleiter und Redaktionschef in einer Person. Ich bin jedes Mal wieder stolz, mit dir hier sein zu dürfen.
Mir ist ein bisschen übel nach dem aber ist in Ordnung. Danke.
Gern.
War sehr gut gemeint. Wir gehen in Folge 9. Die Folge 9 hat eine Stunde und 13 Minuten. Sie hat 24 Kapitel. Sie ist voller Stoff und wir spielen jetzt erstmal nochmal den Disclaimer ab. Hallo, liebe Hörer. Nur hier eine kleine Erklärung, ein kleiner Disclaimer sozusagen. Wir wollen euch nur darüber aufklären, dass Dirk und ich nicht an Verschwörungstheorien glauben. Wir haben viel Spaß damit, mit dieser Thematik zu spielen und im Rahmen von Offenbarung 23, der Podcast, viele Themen aufzubringen, vielleicht auch mal zu spekulieren, aber dennoch glauben wir nicht an die große Weltverschwörung. Ich hoffe, ihr könnt damit leben und ihr bleibt uns weiter treu. Ja, da sind wir wieder nach dem Disclaimer und wir steigen voll in die Folge ein. Es gibt wie immer am Anfang eine Ansage.
T-Rex ist tot.
Genau.
T-Rex vor der Ansage
ist
noch
tot. T-Rex hatte einen hypoglykämischen Schock, eine Unterzuckerung. St. Clair und Tom transportieren ihn. Margot versucht ihn zu retten mit Elektroschocks. Richtig? War das Elektroschocks?
Ja, ja, sie holt den Defibrillator raus und gibt ihm.
Gibt ihm.
Wir sind jetzt vielleicht nicht allzu überrascht. Sie schafft es auch.
Ja. Ja.
Georgs Herz beginnt nach den besagten, naja, über einer Viertelstunde, ne? Also 12 Minuten haben sie mit dem Boot gebraucht. Naja, er kommt auf jeden Fall, sein Herz beginnt wieder zu schlagen. Und
natürlich, und wir wissen alle, sobald man die ersten Herzschläge hat, fliegt man nach New York.
Absolut. Also ja. Naja, also wo auch sonst hin, Markus?
Genau, wem sollen wir das noch erklären?
Aber auch, wir sind ja auch gar nicht so weit von New York weg gewesen.
Nein, 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 nein.
Also man fährt als erstes mal nach New York und T-Rex erwacht jedenfalls.
Moment.
Jawohl.
Nein.
Jetzt auch das kommt, stimmt, da kommt noch eine Nachrichtenmeldung dazu.
Genau, jetzt kommt wieder die berühmte Nachrichtenmeldung mit Dagmar Berghoff. Sie spricht von Wertverlusten an der Börse, starken fallenden Kursen. Es ist so ein bisschen Thema New Economy, Spekulationsblase. Kleines Beispiel hatten wir in Deutschland, wer damals die Telekom-Aktie gekauft hat, kann sich noch grob erinnern, wie die Leute so auf die Erstemission sprangen. Man hat plötzlich gedacht, immer wenn man eine Aktie ganz am Anfang kauft, dann könnte die nur Gewinn machen, weil ja alle kaufen müssen. Spätestens bei Infineon wussten die meisten, stimmt nicht. Und so ging es dann auch fröhlich weiter. Also Deutschland hatte so ein kleines Aktienfieber auch zu der Zeit. Und das war eine wilde Zeit. Gut, nach dieser Ansage folgt der Vorspann und dann kommt das große Erwachen.
Richtig, Georg erwacht. Also genau genommen nicht Georg, sondern Viktor erwacht. Wie wir aus der letzten Folge noch wissen, T-Rex ist mit gefälschten Papieren von Vin Banner unterwegs gewesen, als Trons kleiner Bruder Viktor. Viktor F. mit vollem Namen, wie er auch mehrmals verliest. Aber ich glaube, das hat rechtliche Hintergründe, dass der Name nicht voll ausgesprochen wird. Auch so werden wir das auch nicht tun.
Zu einer gewissen Folge, da hat sich die Familie gewehrt vom echten Tron. Und das wird aber später, lässt sich das nicht mehr halten. Und dieser Name wird durchaus ausgesprochen.
Ja. Wie auch immer, Viktor erwacht in einem Hotelzimmer. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, dass also auch die Erzählstimme nicht mehr von T-Rex oder von Georg spricht, sondern tatsächlich von Victor. Also es wird in diesem Moment wirklich als Realität aufgegriffen. Alles um ihn herum ist äußerst prachtvoll. Der Blick aus dem Fenster sagt ihm, er ist in New York, auf jeden Fall in der Upper Class gelandet. Und er ist natürlich nicht allein in dem Zimmer, denn bei ihm ist eine bekannte Stimme, die der von Margot wirklich bis ins Kleinste gleicht. Sie empfängt ihn aber sehr freundlich und ach Mensch, und es ist ja auch schön, dass du wieder wach bist, und erzählt ihm so ein bisschen dies und jenes und von seinen Anzügen, und er hätte immer exakt 42 Anzüge.
Und sie leben da zusammen.
Und sie würden dort zusammen leben, und sie stellt sich ihm als Morgan Le Fay vor. Also die böse Fee Morgana aus der Artus-Sage und auch aus diversen anderen Machwerken wirkt für mich überhaupt gar nicht verdächtig, mal wieder. Victor kann sich an überhaupt gar nichts erinnern. Der hat einen absoluten Filmriss. Er sagt zwar irgendwie so, er hat so ein paar Bilder, die so durchschimmern, dass er sich mit ihr auf dem Dach eines Wolkenkratzers hat stehen sehen, und da wäre wohl auch irgendwie eine Pyramide gewesen, und sie schiebt das aber mehr oder weniger auf schlechte Träume. Witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war von den Machern der Folge. Markus nickt schon, der weiß noch gar nicht, was ich sagen will. Ich finde das witzig, dass er exakt 42 Anzüge hat. Also ich meine, wir bewegen uns ja schon vom Titel her in diesem Hörspiel überwiegend mit der Zahl 23 und deren Quersummen, Vielfachen und Ähnlichem. Die Zahl 42 ist ebenfalls eine ausgesprochen wichtigere Zahl, aber nur für die Leute, die per Anhalter durch die Galaxis gelesen haben, denn die 42 ist der Sinn des Lebens, genau genommen nicht. Die Maschine hat sich verrechnet, ist die 43. Ob man das als kleinen Side-Joke hier mit eingebracht hat?
Durchaus denkbar, weil gerade Douglas Adams Geschichten bei einigen Sprechern sehr große Freude erzeugen. Ganz kurz noch, weil du gerade so, du bist so ein bisschen nach vorne geprescht. Also er guckt aus diesem Apartment, er sieht das Empire State Building, und Morgan Le Fay, a.k.a. Margot, macht ihm oder sagt ihm, sie befänden sich in einer Fifth Avenue, im Fifth Avenue Building 425 in New York und in Midtown Manhattan, und man wäre in der 67. Etage. Mein innerer Monk hat mich dazu bewogen, mir dieses Gebäude natürlich anzugucken und zu sagen, es hat ziemlich genau 54 Etagen. Also wenn die da nicht noch 13 raufgebaut haben. Also man geht da so ein bisschen fiktiv vor, ist aber in Ordnung. Und die Geschichte mit der Pyramide ist die, wenn du dich erinnerst, aus einer anderen Folge, wo sie auf den Frankfurter Messeturm gucken.
Ja.
Deswegen hat er diese Erinnerung an diese,
genau,
an diese
Dachszene. Als er Margot das erste Mal getroffen hat.
Genau. Und dann kommt es relativ schnell zu einem Gespräch, was ein bisschen verwirrend ist, nämlich sie sagt, du musst wieder fit werden, und dann spricht sie von einer gemeinsamen Beute, und
ja,
es war nicht unerheblich.
Sie erwähnt einen gemeinsamen Coup, er müsse wieder fit werden, weil er hielt ja sozusagen den Schlüssel in der Hand. Und sie nennt eine ganz klare Summe. Sie senkt beziffert das auf 500 Milliarden Dollar.
Was natürlich eine Hausnummer wäre, was aber ziemlich genau einer Summe entspricht, die später auch noch hier in dieser Serie ein Thema wird. Aber ja, sie spricht diese unschätzbare Summe aus oder diese unfassbare Summe aus, und dann kommt eine Ansage, wieder mal von Helmut Krauss, und der beste Mann für Monologe, Ansagen, die ich kenne, mit dieser Stimme, und er sagt, kann man sein Leben vergessen? Und warum erinnert er sich nicht an das Leben in diesem Apartment? Und das ist ja die Frage, was man beim Hören am Anfang sofort so ein bisschen im Kopf hat. Wie kann er denken, dass er dieses Leben vergessen hat?
Ja, ist eine interessante Frage.
Ich bin kein Amnesie-Experte. Wahrscheinlich sitzen jetzt Leute, die davon Ahnung haben und sagen, natürlich kann man das. Aber es war für mich so ein bisschen schwer greifbar.
Ja gut, also es gibt natürlich immer wieder dokumentierte Fälle von totalem Gedächtnisverlust und auch von zeitweisem Gedächtnisverlust, der sehr schwerwiegend war. Ich denke, das kann man nur wirklich abschließend beurteilen, wenn man in so einer Situation mal selber steckt. Ich sag mal, das ist so Erlebnisse oder so ein Leben, was man vielleicht auch, sagen wir mal, so mit 25 Jahren als Victor aka T-Rex irgendwie so hinter sich hat, da sind ja unheimlich viele neuronale Verknüpfungen gemacht worden, dass Assoziationen, Bilder, die irgendwo auftauchen in einer solch unglaublichen Flut, dass das plötzlich alles blockiert werden kann, ja, ist für jemanden, der sowas noch nicht erlebt hat, mit Sicherheit sehr schwer vorstellbar. Auch für mich ist das schwer vorstellbar, aber möglich ist es.
Ja, glaube ich auch. Also die Geschichte geht dann weiter. Es ist Dienstag, 8 Uhr am Morgen und geplant ist ein Frühstück mit Morgan Le Fay. Und sie sagt ihm, er soll arbeiten und er zieht sich um. Also er schlüpft in einen seiner 42 Anzüge. Er
wird in einen der 12 Anzüge, die sie vorher zur Änderung gebracht hat, weil
er ist ja, hat ja so stark abgenommen.
Victor hat ein bisschen abgenommen. Er hat nämlich relativ wenig gegessen und hat 10 Kilo abgenommen. Vorher ist er ja immer so ein bisschen als moppelig beschrieben worden. Nun ist er offensichtlich, also zumindest nach Aussagen von Margot, ist er jetzt ein echter Feger. Hm. Und so wie das üblich ist, wenn man einfach nur rumliegt und Gewicht verliert, hat er dadurch also auch ein echt knackigen Hintern bekommen. Da musste ich so ein bisschen sagen, so, ja. Ach, so funktioniert das, verdammt, das mit dem ganzen Sport, das habe ich jetzt immer falsch das gemacht.
Hättest du dir sparen können, hättest du einmal vernünftig Offenbarung 23 gehört. Jedenfalls zieht er sich um, es wird relativ detailliert beschrieben, was er alles anzieht und es soll in die Wall Street gehen, es soll ein Frühstück eingenommen werden und es passiert ein Element, was sehr schön ist, die steigen in ein Taxi und
Der Fahrer,
er erkennt die Stimme und uns kundige Hörer ist klar, okay, es handelt sich hierbei mal wieder um Tom. Tom ist überall. Tom sitzt in Flugzeugen, in Taxis, der ist da überall.
Ich warte noch auf die Folge, in der klar wird, dass Tom ein weltweites Limousinen- oder Fahrzeugleihgeschäft führt.
Ja, also er sitzt im Taxi und fährt sie zu diesem Platz, wo gefrühstückt werden soll. Und T-Rex sagt, ihre Stimme, ich erkenne sie irgendwie. Und er hat also seine ersten Erinnerungen. Und dann gehen sie in ein Restaurant, wo schon George Washington gegessen haben soll. Und hinzu zu diesem Gespräch kommt ein Henry Hudson. Das muss man dazu sagen, Hudson ist in New York so ein Name wie Müller. Da heißen relativ viele Hudson durch die Vergangenheit. Und der spricht Margot, vielmehr Morgan, mit dem Titel Baroness an.
Das finde ich auch äußerst interessant. Und das haben wir vorher so in dieser Art und Weise noch nicht gehört. Obendrein ist dieser Besucher, der zum Frühstück dazustößt, uns allen nicht wirklich ein Unbekannter, also zumindest seine Stimme ist uns nicht unbekannt, denn es ist Trons Stimme, die da plötzlich steht und es wird, ehrlich gesagt, es wird so ein bisschen geplänkelt, würde ich mal sagen.
Und wieder sagt T-Rex, ihre Stimme.
Ihre Stimme kommt mir doch so bekannt vor, ja. Also es scheinen so ein paar neuronale Verbindungen, die scheinen irgendwie noch ein bisschen zu funken. Und Henry Hudson stellt sich vor und sagt, er sei Börsenmakler. Oder? Das, ich glaube, so, er stellt sich als Makler vor. Und erzählt ihm auch, dass er ursprünglich ebenfalls aus Deutschland käme und bei seiner Ankunft in den USA den Namen Henry Hudson lediglich angenommen hat. Hm. Die Hintergründe dessen bleiben vollständig im Dunkeln. Erklärt so ein bisschen die Herkunft des Namens Henry Hudson, der Seefahrer, der ist nebenbei gesagt, den hat es auch tatsächlich gegeben, das ist also keine Geschichtsspinnerei. Und ja, der hat eigentlich auch das heutige Manhattan entdeckt und er ist gesiegelt für die East India Company.
Wir haben uns die ganze Zeit, wir hatten es in der letzten Folge schon, es ist leider ein sehr großes Thema. Wir können da jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst sprengen wir jeglichen Rahmen hier. Aber wer Freude an Google hat, kann alleine das mal eingeben und wird über eine Menge Stoff stolpern. Aber wir werden es für die Folge, vielleicht machen wir mal irgendeine Sonderfolge, wenn es sich mal gibt, aber das ist ein intensives Thema, würden wir heute rauslassen, damit es den Rahmen nicht sprengt. Jedenfalls gibt es ein Gespräch auch über Tron. Man redet über den Tisch, also dieses Geplänkel, was du sagst, und beziehungsweise über Victor. Und Margot sagt dann, sie wüsste gar nicht, wie Tron aussieht.
Ja.
Das ist eine interessante Sache, weil es wird später klar werden innerhalb dieser Hörspielserie, wer ihr Vater ist. und was ihr Vater getan hat. Das wird aber, ist jetzt nur so ein kleiner.
Ich wollte gerade sagen, in der Serie, aber nicht heute, in der Folge.
Da bin nein, ich nicht überhaupt vorbereitet, nicht. Wollte ich nein, 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 in der Serie, in der Hörspielserie wird das noch vorkommen. Ich weiß gar nicht wann, aber es wird noch kommen und deswegen, ich würde es nur mal als kleinen Cliffhanger mal reinwerfen, dass das noch interessant wird und diese Sache, ich hoffe, ich erinnere mich dann dran, wird ein bisschen unglaubwürdig sein. Dann wird ein bisschen geplänkelt über Abläufe und wie du gesagt hast, wie geht's an der Börse voran?
Ja, es wird auch über die East India Company ein bisschen Geschichtliches noch hervorgebracht. Das ist auch durchaus interessant. Das wusste ich nämlich vorher auch nicht, dass die East India die erste Gesellschaft war, die Aktien ausgegeben hat.
Das hätte ich auch nicht gewusst. Das jetzt aus der Geschichte aus natürlich, ja.
Ja, habe ich aber nachgeguckt. Das hat sich damit auch bestätigt. Und dann gibt es noch mal so einen kleinen Schlenker über die. Also wer geschichtlich da ein bisschen bewandert ist, New York hieß nicht immer New York, sondern hieß mal New Amsterdam. Bei den übersiedelnden Holländern gab es, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, einen Volksstamm, den er dort aufruft, die Wallonen. Und hier wird jetzt sehr geschickt mal wieder der Haken geschlagen zu bereits vergangenen Geschichten, nämlich zu den Wallonen, den Wallisern, das ist was der gleiche Wortstamm ist, und letztendlich auf die Kelten zurückgeführt. Also hier wird auch noch das Wallis in der Schweiz, wird dort auch noch erwähnt. Alles von Kelten bevölkert.
Und man gibt einen Hinweis auf dieses Wort Wall, fremd, ja. Also Wallis, deswegen die Fremden. Und gibt so einen kleinen Bogen, dass sie südländischer bis orientalischer Herkunft gewesen sein können, deswegen die dunkle Haut. Da ist so ein Überschlag, der wird so genommen. Und genau lustig, diesen Ablauf, der könnt ihr jetzt umdrehen, genau hier steht so ein Kästchen, New Amsterdam, New York, Wallonen, Kelten. Das war so der Ablauf, der da gerissen wird. Dann wird so zwischenzeitlich die Frage aufgeworfen, ob man Vorgänger an der Börse überhaupt voraussehen kann. Das gibt auch noch innerhalb dieser Ablaufgespräche, aber da wollen wir nicht zu viel erklären, soll auch ein bisschen was gehört werden. Es wird auch was Lustiges gesagt an Leute, die sich noch an alte Zigarettenmarken erinnern können. Der letzte holländische Gouverneur von New York hieß Peter Stuyvesant. Da gab es tatsächlich mal eine Zigarettenmarke. Ich weiß gar nicht, ob die noch existiert. Existiert die noch?
Das ist eine gute Frage.
Aber auf jeden Fall gab es
das. Es gab sie mal. Ich weiß sogar noch, wie das Packungsdesign ungefähr aussah. Ja, aber ich glaube, heutzutage gibt es nur noch Stuyvesant Travel oder die gibt es auch nicht mehr, die sind auch weg.
Also es gab, da war sogar so ein stilisiertes Segelschiff drauf. Ja. So, es gibt also, nachdem man reichlich Rührei und Speck und alles und Kaffee genossen hat, steht Margot oder Morgan auf, um sich das Näschen zu pudern. Also kurz gesagt, sie will mal auf die Toilette. Und
jetzt wird es hektisch.
Jetzt wird die Sache hektisch und jetzt wird es ein bisschen schnell. Henry steht auf und zerrt Victor aus dem Restaurant und sagt:
Schmeißt einen losen 100-Dollar-Schein auf den Tisch.
Ja, okay, das.
Ich glaube, nebenbei gesagt, für drei Frühstücke reicht das in dem Restaurant, was Sie erwähnt haben, nicht.
Nein, das könnte sein. Aber das ist ja so eine Szene, die sehen wir im Film ja relativ häufig: dieser auf den Tisch geschmissene Schein und das Aufstehen. Das sehen wir ja in Filmen sehr häufig. Victor, aka Georg, ist verwirrt und er wird mit Henry Hudson zur Nasdaq fahren.
Ja.
Das ist das Ziel. Und interessant ist, also es gibt nur ein Taxi in New York.
Ach, richtig, und da gibt es auch noch einen lustigen Witz drüber, denn in diesem Taxi sitzt Tom.
Natürlich.
Und fährt. Das fand ich nebenbei gesagt ganz witzig, weil da wird wieder sinniert, Victor oder Georg, eben darüber, ja, über die Stimme, die ihm so bekannt vorkäme. Und Henry sagt dann, naja, er hat da sowieso die Theorie, ja, dass es eine große Klonfabrik für New Yorker Taxifahrer gibt, ja, wo die also geklont werden. Das klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so lustig, aber im Verlauf der Folge finde ich es ziemlich geil, weil wir haben hier ein Hörspiel, was ich eigentlich relativ ernsthaft versucht, mit Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen und dass man dann natürlich wenigstens die New Yorker Taxifahrer und deren Herkunft und Zunft vielleicht mal kurz in einem Nebensatz erwähnt, fand ich irgendwie schon ziemlich gelungen.
Und wenn man die Möglichkeit hätte, eine Klonfabrik zu haben, dann würde man natürlich als erstes Taxifahrer klonen. Nicht eine Armee oder irgendwas, sondern Taxifahrer. Natürlich.
Taxifahrer.
Ja. Das ist also anscheinend, da gibt es doch einen großen Bedarf und der scheint klonwürdig zu sein. Auf jeden Fall gibt es immer wieder Gespräche darüber, ob Victor wirklich Victor ist und so. Da gibt es so Zweifel. Das wird aber so latent reingefügt. Dann gibt es ein Gespräch über Morgan Le Fay, vielmehr die Fee Morgane, Vater Morgana. Da werden so Begriffe aufgeschmissen. Ein ganz lustiges Gespräch. Und auf der Fahrt ist Victor in Gedanken, hat so ein paar Déjà-vus. Und Victor merkt, dass mit seiner Identität, die ihm da erzählt wird, irgendwas nicht stimmt. Hudson macht in der Zeit viele Angaben über New York und die Taxifahrt kostet natürlich genau $23.
Ja, das fand ich auch sehr witzig, ja.
Das ist also ein schönes Element. Ob es immer gut ist, sich an allem so festzuhalten, sei auch dahingestellt, aber es ist ein gutes Element und es ist stimmig, ne?
Ja, eine Sache haben wir übrigens noch vergessen, die eigentlich relativ elementar ist, denn als Henry mit Victor am Arm so überstürzt aufbricht, sagt er nochmal einen sehr elementaren Satz. Er sagt nämlich, komm, die Gelegenheit ist günstig, der rote Drache ist weg.
Ja, das ist eine schöne Sache. Das fand ich aber ganz gut, das ist mir jetzt entfallen. Aber ich weiß, beim Hören fand ich das relativ gut. Dann ist man in der Nasdaq und man ist erstaunt, da ist es leer.
Absolut leer. Ja, und Victor wundert sich, bleiben wir jetzt eigentlich bei Victor in der Folge oder sagen wir weiter Georg?
Das ist mal so. Wir wissen ja, dass es sich um eine Person.
Also Georg und Victor in einer Person, der wundert sich halt auch darüber. Aber Henry erklärt ihm, dass um die Uhrzeit, da sei da also noch keiner, das würde alles erst später aufwachen dort und
Naja, er sagt doch, dass diese Trader, die sich da anschreien und so eine gewisse Form der Shows, die man sich erhält für gewisse Sachen, das natürlich, und wir wissen heute, jeder, der sich mit der Börse ein bisschen befasst, weiß, wir sind heute im Bereich Mikrosekundenhandel. Also das können Menschen nicht mehr darstellen, um sich
anschreien. Ja, wenn sie sich anschreien. Wedeln,
das wird einfach nicht. Also es gibt an der Frankfurter Börse sogar einen Krieg, und das gibt es in New York auch an der Nasdaq, wer sozusagen das Büro nah am Server hat.
Ja.
Das, also die Leitungswege sind sogar im Mikrosekundenhandel ein Thema. Es ist ein Unterschied, ob ich in 30 Meter Entfernung am Server bin mit Kabel oder in 5. Und selbst da gibt es einen Krieg drüber. Und die gehen in sein Büro und da sind Monitore und da sind die Echtzeitdaten, wie man das so klassisch aus der Börse kennt. Und er sagt, und Hudson sagt, er suche Abweichungen von der Norm, um daraus Schlüsse zu ziehen. Das tut natürlich jeder Broker irgendwann, aber wenn man sich klar macht, immer noch, wir sind im Mikrosekundenhandel in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob es sich eigentlich als Mensch überhaupt noch Sinn macht, irgendwelche Vorgänge wirklich selber zu zerdenken, ob nicht die Zeit zu schnell geworden ist dafür. Aber die Frage stellt sich hier nämlich. Ein kurzer Nebeneffekt, den ich kurz einbringen möchte. Es gibt ein berühmtes Buch von Günter Ogger und das heißt Nieten in Nadelstreifen. Und dieses ist ein sehr interessantes Buch über die Börse, wer sich da ein bisschen reinlesen will, was natürlich den Take aufmacht, dass die Leute, die an der Börse sind, gar nicht so überschlau sind, dass es da auch viel Handwerk ist und dass es am Ende um einen Ablauf geht, der sich immer wiederholt, nämlich die Reichen werden, also die Superreichen werden immer reicher, alle anderen verlieren. Nur so funktioniert dieses Spiel. Und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, wenn man mit sehr großem Geld in ein relativ sicheres Geschäft geht, was aber nur einen ganz kleinen Gewinn ab oder eine ganz kleine Kurssteigerung erzeugt, dann ist das natürlich trotz allem, wenn man mit relativ viel Geld da reingeht, trotzdem am Ende eine große Summe, die sich steigert. Das kann der Kleinanleger nicht machen.
Ja, das ist richtig.
Wenn du mit 1.000 Euro reingehst und hast am Ende 7 Euro plus, dann macht sich das nicht bekannt, aber bei 1 Million. Und wenn man das jetzt noch weiter steigert, dann sind das erkleckliche Summen.
Ja.
No.
An der Stelle mache ich mal eine kurze Frage noch im Lehrauftrag. Nieten in Nadelstreifen, sagst du, weil das ein Buch von Günter Ogger wird auch in dieser Folge hier erwähnt. Denn Henry drückt Victor dieses Buch in die Hand und das heißt der Börsenschwindel. Hm. Sind das tatsächlich zwei Bücher?
Ja, Günter Ogger hat 4, glaube ich, geschrieben, die sehr bekannt wurden.
Ich muss an der Stelle, muss ich mich einmal ganz outen, ich habe echt von Börsengeschäften und Aktien, ich habe davon echt richtig null Ahnung. Und das hat mich auch nie irgendwie so richtig gepackt, dieses Thema. Klar, man hat so ein bisschen Randwissen darüber, aber ich bin da überhaupt nicht tief in dieser Materie verankert. Und das meiste davon sind für mich Ja, das ist für mich Raketenwissenschaft. Ich habe also sofort, als ich das mich jetzt vorbereitet habe auf die Folge, habe ich mir dieses Buch, habe ich mal geguckt, gibt es das dann eigentlich wirklich? Aber Günter Orger sagte mir persönlich jetzt nichts. Habe das Buch sofort gefunden, habe die Rezension mal kurz gelesen und habe es mir auch gleich bestellt. Also es müsste morgen ankommen. Und deswegen war jetzt die Frage, müsste ich mir noch was bestellen?
Also das bekannteste ist sicher Nieten in Nadelstreifen, ist sicher das bekannteste. Hat einen großen Hype ausgelöst, hat auch die Mittelschicht sehr gebauchpinselt, weil viele sich dann, also diese Manager, diese übermächtigen Manager wurden plötzlich kleiner durch dieses Buch, ne? Mhm. Weil es doch sehr stark darauf ausgerichtet ist, zu sagen, das ist viel Handwerk, was da passiert.
Ja.
Und eben nicht eine große Zauberei, eine große Kunst. Und ich habe es jetzt, es ist ewig her, wo ich es gelesen habe. Ich habe es mal gelesen, das ist aber eine ganz schöne Zeit her, ehrlich gesagt. Und lesenswert, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, ob so ein Hype war. Es war ein sehr erfolgreiches von den Zahlen.
Also ich bin erstmal sehr gespannt. Ich denke, ich werde mich mit dem einen erstmal begnügen. Weil ich habe im Laufe dieser Vorbereitung für die Folge einfach auch mal festgestellt, dass dieses Themengebiet in meinem Wissensschatz einfach ein enorm, ich will nicht sagen schwarzes Loch wäre, weil das wäre ja supermassiv, sondern das ist einfach nur ein Loch. Ja? Also ich, deswegen wow. Dachte ich mir, ich bilde mich da einfach mal fort. Ich bin sehr gespannt drauf. Georg kriegt dieses Buch von Henry in die Hand gedrückt und beginnt sofort, wie von Sinn in diesem Buch zu lesen. Henry gibt ihm hier und da so ein paar Tipps, wo er doch mal reinschauen sollte. Und im Endeffekt ist Georg vollkommen von den Socken, von dem, was er dort liest, und kann das erst gar nicht so richtig glauben. Und
Also interessant finde ich, dass Hudson um 16 Uhr Feierabend macht. Das finde ich eine sehr frühe Zeit für diese Workaholics, aber sie machen da um 16 Uhr Feierabend, er klappt den Laptop zu, so wird es gesagt, beide überlegen, wie es weitergeht, und man steigt natürlich, wie man das in New York tut, in ein Taxi.
Zu Tom.
Und wir sind sehr überrascht, dass es ist, wie gesagt, die Klonfabrik, wir sind immer noch dabei, aber es ist wieder Tom. Einer der Toms, und es geht ein Gespräch über, auch eine Verschwörungstheorie, und es beginnt ein Gespräch wieder mal über die Kelten. Die Kelten sind ein Riesenthema in Offenbarung 23, immer mal wieder präsent. Und dann gibt es wieder so eine Gleichniskette. Die Kelten wurden zu Merowingern und die Merowinger verjagten die Römer. Und währenddessen fährt man zum Rockefeller Center. Interessant ist, niemand gibt das Ziel an. Also man steigt in dieses Taxi und Tom fährt los.
Naja, und das wird das ist, finde ich, wiederum ganz interessant, denn es wird ja sogar thematisiert. Das ist jetzt nicht nur das, was uns als geneigtem Hörer aufgefallen ist, sondern Viktor sagt oder Georg sagt irgendwann, sagen wir, aber Moment mal, du hast ihm doch eigentlich gar nicht gesagt, wo es hingehen soll. Und ach, doch, das habe ich. Ach. Das, doch, bestimmt habe ich das gemacht. Ne? Wir haben natürlich aufmerksam zugehört und zurückgespult. Hat er natürlich nicht getan. Tom weiß ganz instinktiv, wie üblich, den Weg.
Da muss man dazu sagen, dass natürlich David Nathan, der da ja mitspricht und so weiter, ein ganz alter Profi ist und weiß, dass, ich glaube auch, dass er da ein bisschen was eingebracht hat und weiß, dass diese Augenzwinker-Momente auch sehr wichtig für so eine Serie sind. Ne? Dass immer wieder etwas kommen muss, wo der Stammhörer etwas abkriegt und wo der andere etwas entdecken kann. Und das ist immer sehr wichtig. Und das ist sehr gut. Da gibt es ein paar Elemente von, da werden wir aber immer wieder drauf kommen. Und dann gehen wieder Gespräche los. Und das ist auch in der Folge hier wieder mit sehr viel Inhalt, mit sehr viel monologisierten Darstellungen über gewisse Zusammenhänge. Da geht es in aller Kürze. Man redet über die Verbindung von Rockefeller zum GE-Building, zu NBC, dass davor die Statue von Prometheus, dem Lichtbringer, steht und so weiter. Also man macht viele Verbindungen auf, die man sich denken
kann. Da fällt mir übrigens ein, ich wollte nämlich noch etwas nachschlagen, was ich auch gar nicht wusste, vielleicht weißt du es. Gründer von General Electric war Thomas Edison? Tatsächlich?
Ja,
ich habe es vergessen nachzuschlagen.
Weiß, dass es irgendwie Thomas Edison, es gab zwei Leute, die mit der Elektrik sehr viel gemacht haben. Und unter anderem gab es irgendwas, das jetzt aber ein bisschen, muss ich jetzt vorsichtig sein, es gibt irgendeine Stadt, Da wollte man, weil man das Gegenteil von Edison machen wollte. Edison war ein Verfechter des Wechselstroms und der andere, sein Gegenpart, war ein Verfechter des Gleichstroms. Das Problem war, man wollte die Bahn mit Gleichstrom betreiben. Mhm. Und als es das erste Mal geregnet hat, sind die Kutschpferde tot zusammengebrochen, weil nämlich die Straße unter Strom stand. Und da gab es so ein Ding. Und deswegen ist General Electric dann plötzlich groß geworden. So, jedenfalls sagen es irgendwelche Anekdoten. General Electric ist auch in Deutschland sehr präsent, ein großer Betreiber von Windrädern im Übrigen.
Mhm.
Und den elektrischen Anlagen, die da drin verbaut werden.
Ja, wie gesagt, ich war über diesen Fakt, der in dem Gespräch erwähnt wird, da war ich erstaunt, ich hatte es nur vergessen nachzuschlagen. Wir werden es im Nachgang nochmal erörtern oder schreibt es uns einfach in die Kommentare.
Und dann gibt es weitere Zusammenhänge, General Electric, Dow Jones, und wenn man, General Electric ist das drittgrößte Unternehmen der Welt. Und von Anfang an im Dow Jones Index. Das wird in dem Hörspiel gesagt. Das habe ich nicht gegengeprüft. Ich bin jetzt mal bei der Größe von Unternehmen davon ausgegangen, dass dieser Teil muss jetzt nicht zurechtgesponnen werden. Das habe ich nicht gegengeprüft, ehrlich gesagt. Und hier, und jetzt kommt Hudson, hier liegt der Schlüssel zum ganz großen Geld. Hier, durch diese Zusammenhänge, hier soll es Merkmale geben zur Kontrolle der Börse.
Genau. Sie gucken sich da, während sie darüber sinnieren, schauen sie sich gemeinsam die goldene Prometheus-Statue vom Rockefeller Center an. Ich habe mir das Bild auch nochmal aufgerufen. Da sind im Hintergrund sind so drei Bergspitzen zu erkennen. Und hier geht plötzlich dem lieben Georg der Seifensieder auf und er sagt, um Gottes Willen, das kann doch gar nicht sein, so in aller Öffentlichkeit. Und man sitzt als Hörer, der vor allem obendrein auch überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, so da und denkt so, was?
Hä? Drei Bergspitzen? Ich dachte, das ist Winterreifen?
Ja, das sind genau die Peaks, die sich da aus diesem Börsengeschehen ergeben und daraus könnte man irgendwas ablesen.
Und gibst zu, du hast da gesessen, und ich sag, na klar. Oder?
Hä? ich habe gedacht, so die haben jetzt haben sie echt einen so viel geraucht. Egal. Also die drei Bergspitzen, die Pegelspitzen in den Aktienindexen und tralala. Und dann ziehen sie noch den Vergleich zu den drei Pyramiden von Gizeh. Und da dachte ich so, jetzt hakt's völlig aus.
Ja.
Nebenbei einer der zwei Punkte, warum die Folge von mir eine gute 4 bekommen hat. Ansonsten hätte sie das Potenzial fast für eine 5-Punkte-Folge gehabt. Aber das hat es ein bisschen zerrissen.
Das nur, ja, okay. Also du bist da doch deutlich zugänglicher, als ich das war. Ich habe das auch gedacht, okay. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht, okay, in Sachen, wir können das alles mal machen. Ist jetzt alles ausgeschöpft. Aber es soll ja noch besser kommen.
Es
soll ja noch was draufgelegt werden. Also man fährt von da aus, also erstmal habe ich mir gedacht, wenn man jetzt die, an der Stelle, da habe ich mir gedacht, wenn man die Mechanik kennt, dann warum nutzt man sie dann nicht und so. Also da war, wenn das jetzt so eine Erkenntnis daraus haben, ich dachte, die wissenden Leute machen das schon und naja. Also
naja, das war ja genau das, was dann T-Rex auch so wahnsinnig schockiert hat, ne? Also, wenn man dieses Wissen hätte und das bewusst herbeisteuern könnte, dann wäre das ja quasi, und er nennt es genau, eine Lizenz zum Gelddrucken. Diese Lizenz zum Gelddrucken sind wir im Verlauf zumindest seit der letzten Folge schon öfters mal begegnet. Und auch hier wird das plötzlich wieder aufgegriffen, wir erinnern Sie uns, der Ursprung aller Macht ist das Geld. Und wer das Geld drucken kann, naja, den Rest, den können wir uns jetzt selber ausspinnen. Auf jeden Fall wird der gute Georg jetzt langsam doch sehr unruhig und sehr nervös. Aber es beunruhigt ihn in diesem Moment auch noch, ehrlich.
Ja, obwohl halt, wie gesagt, wie du schon sagtest, diese Lizenz zum Gelddrucken kommt noch ein paar Mal. Und wer ein bisschen in der Realität steckt, weiß, die Banken haben das so oder so. Also die Banken können das bei jedem Kredit machen. Im Prinzip erzeugen die Geld jeden Tag über Schulden. Aber kommen wir in die Geschichte zurück. Man fährt zum Waldorf Astoria. Viktor, Georg, ist natürlich Zimmernachbar von Hudson. Natürlich.
Ja, Hudson besorgt ihm ein Zimmer.
Genau.
Was natürlich absolut kein Problem ist im Waldorf Astoria.
Natürlich.
Und da hat man für gute Freunde halt immer noch ein Zimmerchen frei.
Und im Nachbarzimmer ist natürlich da, ist direkt keine Belegung zu erwarten. Versteht sich,
und es wird ihm auch das Nötigste herangeschafft, weil er ja nun ohne alles aus seinem Apartment quasi geflohen ist vor dem Roten Drachen.
Das glaube ich aber wirklich, ich glaube, wenn du wirklich Geld hast, ist das alles kein Problem. Ich glaube wirklich, dass wenn du Geld hast, ist das kein Problem, Klamotten zu bekommen, das zu bekommen, das zu bekommen. Ich glaube, dass ab einem gewissen
ja gut, kein möglicherweise, Thema. Also das war jetzt auch gar keine so eine Ungläubige, es war mehr so, naja, es wird halt gemacht. Es ist auch ganz kurz zu sagen, dass Henry sich durchgehend nicht sonderlich positiv über Margot äußert. Mhm. Also
naja, gut, das muss ja einen Grund gehabt haben, warum er ihn von Margot trennt und aus diesem
Ja, richtig, aber er greift das auch immer wieder auf. Also da ist schon eine gesunde Abneigung ist dort schon vorhanden. Im weiteren Verlauf wird jetzt dieses Gespräch über diese Geldmarktentwicklung und deren Auswirkungen und Ansichten und wie sich das alles ankündigt, das wird ein ganzes bisschen wird jetzt noch mal ein bisschen fortgeführt, ja, also es wird angesprochen auf mehrere Anlegerskandale, ja, es wird gesprochen über in dieser Folge Gründerzeitschwindel in Deutschland wird angesprochen, über die Südseespekulationen wird gesprochen und über die Tulpenmanie in Holland wird gesprochen.
Ich muss ganz kurz noch mal eingreifen. Interessant ist, das habe ich mir notiert, dass als er in diesem Zimmer ist, schließt sich T-Rex ja ein und recherchiert wieder in seiner alten Art, nämlich 2 Tage lang und kommt nicht mal zum Essen raus und so weiter. Da habe ich mir notiert, das ist diese Rückverwandlung zu T-Rex, so ein bisschen. Ja, also er hat diesen alten Punkt wieder, er ist wieder in seiner Recherche und er arbeitet und er sucht nach dem Signal für einen Börsencrash.
Ja, ganz genau. Ne? Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Weil diese Rumschubserei vom Protagonisten, die mich in der letzten Folge sogar tatsächlich massiv gestört hat, die endet hier an dieser Stelle. Bis jetzt war das auch noch so ein bisschen so, diesmal aber meines Erachtens etwas besser verpackt, weil wir haben das über den Gedächtnisverlust, da muss ich irgendwie erstmal orientieren, er weiß noch gar nicht so richtig, wie läuft denn die ganze Nummer jetzt hier gerade. Dass man da immer erstmal so ein bisschen mit herausragenden Persönlichkeiten mitläuft, ja, ist nachvollziehbar. Aber jetzt haben wir tatsächlich, wir haben unseren alten Georg wieder zurück und der ist auch Feuer und Flamme. Und ja.
Es gibt auch noch ein weiteres Element, was ich sehr hübsch finde, weil es werden 2 Banken genannt, die werden namentlich genannt, nämlich die Lehman Brothers. Da hat jeder noch durch den Bankenskandal noch eine kleine Erinnerung, weil das ja durch die Zeitung ging. Und es gibt noch eine schöne Bank, nämlich die Warburg Bank. Und spätestens da sind wir an dem Punkt, wo Olaf Scholz sich diese Folge nicht mehr anhört. Und das ist auch sehr hübsch, weil wenn man bedenkt, von wann die Folge ist, ne, es ist ja schon interessant. Aber du hast erwähnt die Tulpenmanie und was der erste Hype war. Da wird ein bisschen was aufgemacht. Wir wollen jetzt gar nicht dröseln, damit die Leute, wie gesagt,
immer. Nee, da kann auch jeder noch mal ein bisschen nachlesen. Das sind also durchaus, es sind Ereignisse, die stattgefunden haben. Die werden offiziell etwas anders betitelt als in dieser Hörspielfolge, aber es gab die. Ja, und beides hat zu massenhaften Anlegerbewegungen geführt, die am Ende durch massiven Wertverfall letztendlich um ihr Angelegtes gebracht wurden oder ihr Angelegtes verloren haben.
Und jetzt kommen wir in so einen Punkt, wo ich dachte beim Hören, jetzt läuft's in die Endphase. Wo ich noch nicht wusste, dass wir an der noch gar nicht so weit sind. Es kommt eine Erkenntnis zutage. Also T-Rex hat die große Erkenntnis. Hudson ist auch on fire. Man glaubt, was entdeckt zu haben und diese, und man ist wieder bei dem Thema, Ursprung der Macht ist das Geld. Man ist sich da also hervorragend einig, obwohl diese Erkenntnis nicht mehr Einigkeit erzeugen bräuchte. Und Hudson entdeckt den Code.
Ja.
Den Code der Geldsäcke, wie es genannt wird.
Richtig, denn wir sind über die Tulpenmanie gekommen. Wollen wir das sagen oder wollen wir dem geneigten Hörer das noch offen lassen? Das kann man eigentlich schon sagen, weil es gehört ganz klar zu meiner Bewertung. Die Tulpenmanie wird dort aufgegriffen und etwas schwerer thematisiert und plötzlich fällt der Groschen bei Henry und er sagt, er stammelt die ganze Zeit immer nur Black Tulip. Black Tulip, und ich denke so, ja, schwarze Tulpe, haben wir verstanden. Was, ja. was willst du denn jetzt eigentlich genau? So, und dann entschlüsselt er den Code der Geldsäcke. Denn der Code der Geldsäcke ist ein Schrifttyp. Der heißt Black Tulip und lässt sich für $50 auf jedem Rechner installieren. Und wenn man diesen Schrifttyp installiert hat und sich sozusagen die Börsennews zieht, dann wird einem in diesem Schrifttyp das angezeigt, was man eben kaufen oder abstoßen sollte. Und jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf, Markus.
Wir kommen noch mal vom Schicksal weg. Als diese Erkenntnis rauskam, was hast du da gedacht?
Ich habe gedacht, wollt ihr mich jetzt verarschen?
Ich habe gedacht, wo kriege ich diesen Schrifttyp her? Und ich habe es natürlich ermittelt. Ich habe natürlich hergeguckt. Und wer es dich downloaden möchte, diesen geheimnisvollen Schrifttyp, der kann das natürlich unter https://linotype.com tun. Ich bin doch ein Service-Mensch. Wir sind doch hier ein Service-Podcast. Wir müssen den Leuten doch die Erkenntnisse auch mitgeben.
Also für alle Leute, die diesen Podcast abonniert haben, wenn ihr künftig irgendwelche seltsamen Spam-Mails kriegt, Markus ist schuld daran, weil er sich den Mist runtergeladen hat.
Also auf jeden Fall, ich gebe dir recht. Und das war der Punkt. Das war wirklich der Punkt. Ich habe die ganze Zeit da und ich war wirklich auf vier von fünf in der Bewertung. Da war ich, wirklich. Aber als sie mir diesen Schrifttyp erzählen, da muss ich einen Punkt abziehen.
Ich habe bei der Analogie von den drei Bergspitzen über die Börsenpeaks bis zu den drei Pyramiden von Gizeh, da habe ich schon so mit dem Punktabzug gespielt. Unterschrieben wurde er durch den Schrifttyp Black Tulip. Das muss ich tatsächlich
sagen. Also mal von dem Logikloch, was das Ganze hat, weil wenn diese Anweisungen irgendwo reingegeben werden, dann gibt sie ja jemand. Warum sollte dieserjenige, wenn er sie denn exklusiv hat, die das geheime Wissen. Warum sollte er es weitergeben und nicht alleine nutzen?
Weil er Teil einer kleinen, eingeschworenen, geheimen Gesellschaft ist. Und ja. Da möchte man sich natürlich nur das Beste.
Auf jeden Fall. So, also ich glaube, das ist, also, ja, also da hatte mich die Folge im Teil verloren, muss ich sagen. Da war, also dieser Schriftsatz, der hat mir ein bisschen den Rest gegeben. Also man sagt dann, so werden Anweisungen erteilt, um die Finanzmärkte zu steuern. Victor übernimmt Hudsons Rechner, ruft Margot an und manipuliert den Kurs. Also ab da wird es ja ein bisschen.
Also ab da wird es jetzt, naja, huha, hum. Also man fährt erstmal ins Büro. Und Georg fragt Henry ganz freundlich danach, ob er denn einen Kaffee bekommen könnte, aber er möchte sich den nicht selber, er möchte sein teures Equipment nicht kaputt machen. Und das fand ich schon ein bisschen seltsam und ab da überschlagen sich dann auch die Ereignisse. Henry geht in den Nebenraum, zieht einen Kaffee und will sich selbst auch gleich einen holen und Georg schließt ihn einfach mal kurzerhand in der Kaffeekammer ein und setzt sich an den Laptop, ja, und Henry wimmert und hämmert und brüllt und macht, aber Georg hat absolut kein Erbarmen und setzt sich eiskalt an den Rechner und beginnt mit der Black Tulip-Information den Börsenkurs dem hingehend zu manipulieren, dass das große Geld anfängt zu fließen und er es Stück für Stück abzweigt. Die Stunden vergehen, gefühlt wird es hell und dunkel und wieder hell, aber ganz so lange kann es nicht gedauert haben. Und irgendwann gönnt er sich dann eine Pause. Wir erleben hier einen vollkommen ausgewechselten Georg, der plötzlich nicht mehr brennend auf der Suche nach geheimem Wissen ist, sondern eiskalt einen vorher gefassten Plan umsetzt. Nämlich den großen Coup über rund $500 Milliarden.
Also gut, die Summe hätte mich auch. Ja, also sage ich auch ganz ehrlich. Irgendwann ist das abgehakt. Victor macht eine Pause. Hudson ist immer noch eingesperrt. Und plötzlich wird das Zimmer gestürmt und Victor wird festgenommen.
Naja, der ganzen Sache geht ja noch ein bisschen was voraus, denn Henry überzeugt Georg dann, nee, er überzeugt ihn gar nicht, er sagt eigentlich, er möchte ihn doch bitte mal rauslassen, weil er müsste langsam mal die Toilette besuchen. Naja, und dann sagt er, naja, aber die werden dich relativ schnell finden, weil ich habe ja den Schriftsatz mit meiner Kreditkarte gekauft und du sitzt an meinem Laptop und na, Georg lacht das ein bisschen, naja, meinst du wirklich? Naja, und dann will er raus und da stehen dann die Herrschaften schon vor der Tür. Und als man gerade schon denkt, so, hey Gott, jetzt ist aber die Folge schon wirklich fast abgeschlossen. Nein, es geht jetzt noch mal ein bisschen weiter. Und Georg wird festgenommen und verschleppt.
aber von er merkt, dass der Polizist nicht echt ist, weil es handelt sich um Miles Davison, den man schon mal getroffen hat.
Richtig.
Also geneigte Hörer kennen ihn. Also geht's wieder zum GE-Gebäude und da ist eigentlich wieder ein Element, was mich ein bisschen wundert, weil es kommt zu dieser berühmten Szene, wo der Weihnachtsbaum erleuchtet wird, jedes Jahr vom Präsidenten eingeschaltet Richtig. Wird. Da, also gut, Elektriklicht, ich habe es alles begriffen, aber natürlich dieser relativ plakative Moment. Vielleicht lag es auch daran, wie gesagt, dass durch die Schriftsatzgeschichte mich die Folge so ein bisschen verloren hatte. Vielleicht war ich dann
das stimmt schon, aber ja, es wäre ansonsten nicht so ins Gewicht gefallen. Das ist unnötig gewesen. Ja, das ist wie die eine silberne Christbaumkugel, die man noch zwischen den ganzen roten versteckt. Das war nicht notwendig. Ja, es stört auch keinen und ja, es glitzert auch hübsch, aber es war nicht notwendig. Hübsche Analogie, wie ich finde.
Es gibt jetzt eine Szene, die würde ich ein bisschen kurz halten, weil, wie gesagt, dann gibt es einen schönen Grund, das Ende noch zu hören. Es geht zur Radio City Suite, da sitzen Männer in Anzügen rum und alle sind der Meinung, es ist immer noch Victor F.
Ja.
Also da geht es noch darum, 500 Milliarden sind weg, die schwarze Tulpe ist entdeckt, große Verwirrung. Dann soll sich die Security gefälligst um Victor kümmern. Victor erkennt wieder irgendeine Stimme, / Georg. Und T-Rex wird dann am Ende von ENG befreit. Also
richtig.
Jetzt
taucht er wieder auf.
Da ist er.
Weiß der Teufel, wo er zwischendurch, also ursprünglich Patrick hatte ja in der letzten Folge gemutmaßt, dass Ian wohl nur mal hätte schnell austreten müssen. War wohl halt nur etwas größeres Geschäft. Jetzt ist er wieder da als Security Mann wie Belzebub aus dem Untergrund, wie üblich.
Und lustig ist, wieder erkennt man die Stimme. Na, also, dass man doch mit den Stimmen mittlerweile auch hier mitarbeitet, auch als Hörer,
ja.
Ist interessant. Jedenfalls, sie hören die Geldsäcke in Anführungsstrichen ab und kriegen natürlich die Aufregung mit. Und sie hören, dass der Coup auffliegt, dass die Doppelidentität von T-Rex auffliegt. Und Roy Adams dachte, er hätte ihn ja eigentlich getötet.
Richtig, denn der betritt auch noch das Zimmer im Nachgang. Und dann der sagt, um Gottes Willen, das kann doch überhaupt gar nicht sein. Und damit wird dann die Abhöraktion auch beendet.
Mhm. Und jetzt kommt es eigentlich zu einer Szene, die mich ein bisschen mit der Folge versöhnt hat, weil sie mein Herz erwärmt hat. Es gibt ja nämlich dieses schöne Telefonat mit Nolo.
Richtig.
Wo denn er
Victor Georg hat ja noch immer sein Gedächtnis verloren und weiß noch nicht so richtig.
Genau. Und ENG hat diese Idee, Nolo anzurufen. Und in diesem Telefonat wird die Orientierung ein bisschen zurückgewonnen. Und man erinnert sich an seinen Namen. Er erzählt ein bisschen, was passiert ist. Und dann erzählt Nolo eine schöne Geschichte, nämlich, dass in ihrem Büro eine solche schwarze Tulpe an diesem Tag geblüht hat.
Richtig, weil das hatte sie ganz am Anfang, als sie Tron kennengelernt habe, hatte sie das Saatgut von ihm bekommen. Dann hat sie es natürlich seitdem gehegt und gepflegt. Und wie wir im Laufe der Folge gelernt haben, eine Tulpe braucht von der Aussaat bis zum Erblühen 7 Jahre. Habe ich übrigens auch nicht geguckt, ob das stimmt.
Okay, wir glauben das jetzt einfach so. Und dann gibt es noch die letzte Ankündigung, die uns in die Folge 10 dann reinführen wird. Und zwar, ENG sagt, er soll Nolo in Paris im Hotel George V. treffen. Tom spricht mit T-Rex noch über diesen Coup und dass Margot dieses Geld hat, diese 500 Milliarden. Und
dass es ein großer Spaß werden dürfte, ihr das wieder abzuknöpfen.
Das ist natürlich immer der schöne Sinn. Und warum hieß er Victor? Wegen Victoria Sieg. Das ist eigentlich das Ende dann der Folge. Wir sind immer noch mal kurz bei der Bewertung, weil wir haben ja gesagt am Anfang, Richtig. Wir bewerten kurz mal und kommen dann zu den Gründen. Für mich, wieder mal um in die Alliteration zu gehen, ich habe mir vorhin genommen, ich werde das jetzt zu jeder Folge machen. Ich werde jetzt irgend so eine Alliterationskette zu jeder Folge machen. Mhm. Und hier war es die voluminös, vehement, vage Verfolgungsstory.
Oh, Backe. Ja, also ich habe mich natürlich auf keine derartige Alliteration vorbereitet. Ich stehe nach wie vor zu meinen 4 Punkten. Ich möchte kurz noch mal zu meinen Gründen kommen. Was ich an der Folge gut finde, sind die Sprecherleistungen, die wirklich eine gewisse Spannung und auch wirklich, es nicht wie in der vorigen Folge, es trottet nicht so dahin, sondern es tut sich wirklich was. Es ist tatsächlich eine ganze Menge Geschwindigkeit und Action in der Folge, was den Sprechern, denke ich, auch geschuldet ist. Man hat plötzlich einen Charakter, der bis jetzt nur nebulös und vom Namen her in Erscheinung tat mit seiner Stimme, nämlich die Stimme von Tron, hat man plötzlich mit einem Körper vor Augen. Das ist, finde ich, ist eine relativ große Wendung. Das bringt sehr, sehr viel Spannung. Wir haben mal ein zweites Indiz dafür, dass das Margot der rote Drache sein könnte. Auch hier hat man wieder schön was versteckt. Es sind lauter tolle kleine Randanekdoten und Witzchen eingebaut worden, was ich eben zwischendurch schon erwähnt hatte. Die Klonfabrik für die Taxifahrer, die $23, die du erwähnt hast, die 42 Anzüge. Ob das alles so gewollt ist, also bei mir hat es auf jeden Fall ein bisschen den humoristischen Nerv getroffen und deswegen fand ich das gut. Auch, dass wir zum Schluss unseren lebendigen T-Rex wieder haben und man sich eigentlich am Ende, im letzten Viertel der Folge, vor lauter Twists gar nicht mehr einfangen und gar nicht mehr weiß, wohin einem der Kopf steht. Deswegen habe ich beschlossen, dass diese Folge für mich eigentlich eine hervorragende Folge ist, wenn nicht die 3 Pyramiden und der Schriftsatz wären. Und dafür geht leider der 5. Punkt. Tut mir leid, liebe Regieführung, wieder flöten.
Ja, da kann ich nicht ganz so zustimmen. Bei mir war es eben eine andere Geschichte. Ich habe mich mit deinen Punkten, die du gesagt hast, über die Folge weggerettet ein bisschen. Habe die angenommen, fand die auch okay. Aber die Elemente, die du sagst, die haben es positiviert, aber es wurde gefressen durch viele Querverweise, durch eine ein bisschen komplizierte Linienführung. Und mir war die Folge zwischen diesen Elementen teilweise ein bisschen zu fahrig, ein bisschen zu zerfleddert und rettet sich ein bisschen durch diesen Offenbarung 23 Spirit. Also mir persönlich, deswegen konnte ich da die 3 Punkte nur geben. Also wir werden uns da heute wohl nicht einig, aber du weißt,
am Ende ist es immer eine Frage des Geschmacks.
Auf jeden Fall. Nein, es war wirklich, also mir hat es ein bisschen die Energie entzogen. Also die Folge, die hat mich ein bisschen Kraft gekostet. War nicht weniger, meine Lieblingsfolge.
Für mich weniger als die vorige. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind an dieser Stelle halt einfach auch verschieden. Und da kann ja jeder Hörer nochmal für sich selbst in sich gehen.
Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben über Instagram, Kultur, der Podcast. Da würden wir uns sehr drüber freuen, auch über eine Bewertung jederzeit, gerne über iTunes, das ist immer sehr wertig, aber auch an jeder anderen Plattform. Und wir sind heute durch die Folge mit, wie gesagt, am Ende mit einer kleinen Differenz, wie wir sie bewerten. Und wir hoffen ein bisschen, dass es bei euch auch so lebhaft ist, weil das würde uns freuen, weil dann würdet ihr vielleicht durch unseren Podcast auf eine der beiden Seiten nicht gezogen werden, möchte ich nicht sagen, aber euch darüber Gedanken machen, wie ihr diese Folge findet. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich möchte noch ein Positives zu der Folge sagen. Ich fand das Ende wirklich gelungen.
Ja.
Die Überleitung in Folge 10 fand ich wirklich gut.
Ja,
egal, absolut, wie stimmt. Ich mit dem Rest stehe.
Alles klar.
Ja, dann beschließen wir es heute. Vielen Dank, Dirk. Es war eine lebhafte Folge und sehr gut.
Für mich immer noch eine wesentlich größere Freude als für dich, wie üblich, Markus.
Damit beschließen wir es heute und wir freuen uns, wenn wir euch bei Folge 10 wiederhören.
Bis bald.